Sehr geehrte Teilnehmer, ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz der Firma MVV Energie AG und übergebe nun das Wort an den Leiter der Konzernkommunikation der Firma MVV Energie AG, Sebastian Ackermann. Bitte schön.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir entschuldigen die kurze technische Verzögerung und heißen Sie herzlich willkommen zur Analystenkonferenz der MVV Energie AG. Herr Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG, wird Sie gleich durch die Highlights und die Kennzahlen des ersten Halbjahres unseres Geschäftsjahres 2024 führen. Danach wird er Ihnen einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2024 geben. Im Anschluss steht Ihnen Herr Dr. Müller dann für Fragen gerne zur Verfügung. Wir haben heute Vormittag den Halbjahresfinanzbericht und die Präsentation auf unserer Webseite veröffentlicht und werden eine Aufnahme dieser Telefonkonferenz im Nachgang ebenfalls doch zur Verfügung stellen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Dr. Müller. Herr Dr. Müller, Sie haben das Wort.
Herr Ackermann, vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Halbjahresanalystenkonferenz des Geschäftsjahres 2024. Wenn ich mit den drei wesentlichen Botschaften beginnen darf, wir haben das erste Halbjahr mit einem operativen Ergebnis von 299 Millionen abgeschlossen, das wie erwartet unter dem vergleichbaren Halbjahresergebnis des Vorjahres liegt. Ich werde darauf zurückkommen. Erstens. Zweitens, wir bestätigen, das haben Sie im Halbjahresfinanzbericht gesehen, die Prognose, die wir für das Geschäftsjahr 2024 mit plus minus 10% um 400 Millionen Euro herum mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts zu Beginn des Geschäftsjahres gemacht haben, auch nach dem ersten Halbjahr. Und wir können, wie Sie an den wesentlichen großen Themen, den im Halbjahresfinanzbericht sogenannten Highlights sehen, auf unserem Weg durch die Energiewende kommen wir gut voran und können damit die Resilienz unseres Geschäftsmodells weiter stärken. Wenn ich zunächst mit den wesentlichen Ereignissen des Halbjahres beginnen darf, das alles fußt ja, das wissen Sie, auf dem Mannheimer Modell mit seinen drei Kernausrichtungen der Stromwende, der Wärmewende und grünen Kundenlösungen. Wenn ich mit der Stromwende beginne, also insbesondere dem Ausbau der Integration von grünen Energien in den Markt, dann haben wir zunächst mal in den USA das größte PV-Projekt der Juwi-Unternehmensgeschichte mit dem Projekt Pike und fast 230 MW Leistung und über 400.000 Solarmodulen an das Netz gebracht. Wir haben in Deutschland einen 10 MW Solarpark an ein mittelständisches Unternehmen veräußert. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es ohne Förderung und ohne PPA veräußert wurde, weil das Unternehmen den Strom zu 100% im Eigenverbrauch einsetzen wird. Das ist so quasi die Marktseite einmal grünen Stroms und einmal von Projekten, die wir für Dritte machen. Wir haben auch unseren eigenen Park gestärkt, zum einen durch ein Repowering eines älteren Parks. Da sieht man dann an den Kennzahlen auch die Potenziale von Repowering. Wir haben 5 Anlagen durch 4 neue ersetzt und damit allein verdreifacht sich die Stromerzeugung dieses Windparks. Hinzu kommt, dass wir die alten Anlagen inklusive der Fundamente vollständig zurückbauen und damit rund 7.000 Quadratmeter wieder zur landwirtschaftlichen Nutzung zurückgeben. Auch das etwas, was man bei dem Ausbau von Wind oder von erneuerbaren Energien insgesamt im Auge behalten muss. Und wir haben unser eigenes erneuerbaren Energieportfolio nicht nur durch Repowering, sondern auch durch die Übernahme zweier Parks, die insgesamt 46 MW Leistung haben, gestärkt mit dem in den Anlagen, die im Moment gebaut werden, erzeugten Strom können 48.000 Haushalte versorgt werden. Damit sehen wir uns auf gutem Weg, unser im Rahmen der Stromwende, also des Bestandteils des Mannheimer Modells Stromwende, ausgerufenes Ziel bis zum Jahr 2030, 2000 MW grüne eigene Erzeugungsleistung zu haben. Damit, da sehen wir uns auf grünem Weg und wollen ja über diese 2000 GW hinaus bis 2035 die restliche dann noch verbliebene fossile Erzeugung vollständig auf grüne Energien umgestellt haben. Thema 1 Stromwende, Thema 2 Wärmewende mit dem Schwerpunkt auf Mannheim und die Region. Warum ist die Wärmewende wichtig? Weil die Wärmeseite für etwa ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Wenn wir also als Deutschland, als Europa, auch als Welt unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir auch auf der Wärmeseite CO2-Emissionen einsparen. Dazu gibt es ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung auf Bundesebene. Das Land Baden-Württemberg hat ein Landesgesetz schon vorher beschlossen. Auf dieser Grundlage gehört Mannheim zu den ersten Großstädten in Deutschland, die einen kommunalen Wärmeplan vorgelegt haben, als städtischen Beschluss der Orientierung für die Wärmezukunft Mannheims gibt, die sich im Wesentlichen auf zwei Technologien gründen wird. Zum einen Fernwärme im zentralen Bereich. Wir wissen, dass wir bereits 60% des Wärmebedarfs in Mannheim aus der Fernwärme decken. Wir wollen aus diesen 60% 75% machen und dazu 10.000 weitere Gebäude an das Fernwärmenetz anschließen. Für Haushalte ohne zentrale, ohne Fernwärmeoption bieten wir die dezentrale Wärmewende an, in der fossile Öl- oder Gasheizung, insbesondere diese, durch Wärmepumpen ersetzt werden. Das ist die Nachfrageseite der Wärmewende. Auf der Angebotsseite der Wärmewende wird die natürlich erst so richtig bedeutsam, wenn wir auch das Angebot der Fernwärme vergrünen können. Wir werden das für Mannheim und die Region vollständig bis 2030 erreicht haben. Die Jahre 23 und 24 sind dafür wesentliche Jahre, weil wir darin weitere Schritte mit Vergrünungsoptionen in Betrieb genommen haben. Stichwort im Oktober 23 die erste Flusswärmepumpe, die die Wärme des Rheinwassers nutzt, eine der größten Wärmepumpen ihrer Art in Europa, die in ein Fernwärmesystem integriert ist. Und dann Schritt 2, wir werden in 2024 die Phosphorecyclinganlage, die neu errichtet worden ist auf der Friesenheimer Insel und das dort bereits vorhandene Biomassekraftwerk in das Fernwärmenetz einbinden und können damit bereits mehr als die Hälfte des Wärmebedarfs der Haushalte und des Gewerbes in Mannheim mit grüner Wärme abdecken, sind also auch da auf gutem Weg, die Angebotsseite bis 2030 tatsächlich vollständig zu vergrünen. Und ich habe eben bereits gesagt, Mannheim und die Region, und wenn ich Region sage, dann profitiert von dieser Vergrünung der Angebotsseite eben auch der Kreis von Nachbarstädten wie Heidelberg, wie Schwetzingen, wie Brühl, wie Ketsch und wie Speyer, die damit in ihren eigenen Wärmeplänen damit natürlich wuchern können. Und das gilt im Grunde auch für die Standorte in Offenbach und in Kiel, wo auf der Basis des Bundesgesetzes an kommunalen Wärmeplänen gearbeitet wird. Selbstverständlich sind unsere Tochtergesellschaften, die EFO in Offenbach und die Stadtwerke Kiel, hier eingebunden und verfolgen sowohl auf der Nachfrageseite wie auf der Angebotsseite, die ich eben für Mannheim beschrieben habe, natürlich auf die jeweiligen Standorte zugeschnittene spezifische Umbaupläne der lokalen Wärmeversorgung. Und da wir dezentrale grüne Angebote auf der Stromseite, wie ich es eben beschrieben habe, und auf der Wärmeseite machen, sehen Sie dann daran auch den dritten Teil des Mannheimer Modells, die Kundenlösungen, die grünen Kundenlösungen, abgebildet, sodass wir auch in diesem Halbjahr wieder wesentliche Schritte im Rahmen des Mannheimer Modells gemacht haben. Der guten Ordnung halber will ich als letztes besonderes Ereignis die Hauptversammlung im März 2024 erwähnen. Wir hatten auf der Analystenkonferenz im Dezember ja auch den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat begründet, die ordentliche Dividende um 10 Cent auf 1,15 Euro die Aktie zu erheben und eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 30 Cent die Aktie auszuschütten. Genau diesen genau diesen Ausschüttungsbeschluss hat die Hauptversammlung dann auch im März gefasst. Damit beträgt die Dividendenrendite mit der Ausschüttung der ordentlichen und der Sonderdividende bezogen auf den Schlusskurs zum Ende des Geschäftsjahres, des letzten Geschäftsjahres, stattliche 4,7%. So viel vielleicht zu den übergreifenden Themen. Wenn ich dann zu den Schlüsselkennzahlen des ersten Halbjahres 2024 kommen darf, Sie haben die Zahlen im Halbjahresfinanzbericht gesehen, den wir heute Morgen veröffentlicht haben. Wir haben das Halbjahr mit einem Umsatz von 4,4 Milliarden Euro, also um 366 Millionen über Vorjahr abgeschlossen. Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass wir in diesem Halbjahr Verträge erfüllt haben, die wir auf Terminbasis auf einem noch höheren Strompreisniveau abgeschlossen haben. Das hat zu dem bereits eingangs erwähnten EBIT von 299 Millionen Euro geführt, das ein gutes Ergebnis für MVV in einem ersten Halbjahr ist, das allerdings unter dem Vorjahreswert von 526 Millionen Euro liegt mit zwei Sondereffekten. Zum einen den Veräußerungserlösen, die wir im damaligen Segment noch strategische Beteiligungen abgebildet hatten, Stichwort Verkauf unserer Beteiligung in Tschechien, sowie der Sonderkonjunktur, wenn ich das so nennen darf, bei den Commodity Services, die preisbedingt war und die sich bei den grünen Lösungen, Stichwort Direktvermarktung, Stichwort DV-Switch-Verträge und im konventionellen Portfoliohandel dann niedergeschlagen hat und von der ganz klar war, das haben wir ja auch zu Beginn des Geschäftsjahres im Rahmen der Prognose gesagt, dass sich diese Sonderkonjunktur nicht wiederholen wird in diesem Geschäftsjahr 2024. Wir kommen dann raus bei einem bereinigten Periodenüberschuss nach Fremdanteilen von 149 und einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der insbesondere geprägt ist durch die Rückzahlungen für Sicherheitshinterlegungen für Kontrahenten Ausfallrisiken, also die sogenannten Margins. Ich werde beim Cashflow darauf nochmal zurückkommen. Die Investitionen liegen auf einer Höhe von 149, damit weiterhin auf einem hohen, für MVV aber nicht zu hohen Investitionsniveau. Wenn man dann zu den nicht finanziellen Kennzahlen kommt, dann fühlen wir uns auch darin auf dem Weg in die grüne Transformation bestätigt, auch wenn sie leichte Rückgänge bei der Kapazität erneuerbarer und bei den Mengen bei Erneuerbaren sehen. Das liegt daran bei der Kapazität, dass wir zusammen mit den Partnern, wir sind dort beteiligt, damit ein Drittel uns entschlossen haben, eine kleinere Biomasseanlage, ein kleineres Biomassekraftwerk stillzulegen und in einem weiteren, das ist das Argument für den Rückgang der Mengen, in einem weiteren Biomassekraftwerk unseres Konzerns, das wir zu 100% besitzen, hat die Revision länger gedauert und die damit bedingten Rückgänge konnten durch die gute Entwicklung bei Wind, bei PV nicht vollständig ausgeglichen werden, sondern nur nahezu, sodass sie die Rückgänge von 1 bzw. 2% im Vorjahresvergleich sehen. Auch bei der Entwicklung erneuerbarer Anlagen gibt es einen deutlichen Rückgang gegen Vorjahr. Der ist allein in der Volatilität der Entwicklung und Vermarktung von PV- und Windprojekten geprägt. Wir haben gerade im letzten Jahr, also im Geschäftsjahr 23, ein gutes, auch ergebnisvereinnahmungsseitig gutes erstes Halbjahr für die JUWI gesehen und sehen jetzt ein eher, was Vermarktungsergebnisse angeht, schwächeres erstes Halbjahr, erwarten aber eine deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres, sodass man den Rückgang um -71% eben vor dem Hintergrund der Volatilität sehen muss, zum einen, und zum zweiten eine Bewertung erst machen kann, wenn man das volle Geschäftsjahr im Blick hat. Bei der Betriebsführung oder im Blick haben kann, und das gilt erst nach Abschluss dieses Geschäftsjahres 24. Bei der Betriebsführung für erneuerbare Anlagen haben wir einen schönen Zuwachs, der im Wesentlichen aus den USA kommt. Und auch bei der Mitarbeiterzahl haben wir zugelegt im Halbjahres- oder im Gesamtjahresvergleich auf den 31.03.2023, nämlich um 4%, was dokumentiert, dass wir trotz der Veräußerungen im letzten Jahr dann in den Wachstumsbereichen, insbesondere den Transformationsbereichen, dann auch auf der Mitarbeiterseite wachsen. Wenn man dann von der Gesamtkonzernsicht auf die drei wesentlichen operativen Berichtssegmente springt, zunächst beginnend mit dem Segment Kundenlösungen, also dem Commodity Services Geschäft, dem Geschäftskundengeschäft und dem Privat- und Gewerbekundengeschäft, dann sehen wir hier eine Umsatzsteigerung, die die gleiche Begründung hat, weil sie dann eben sich auch im Gesamtkonzern auswirkt, die ich eben beim Umsatz im Konzern genannt habe, nämlich die Erfüllung von auf einem höheren Strompreisniveau abgeschlossenen Verträgen. Die EBIT-Seite, weil auf der EBIT-Seite sieht man eine deutliche Reduktion, das kommt aus der Sonderkonjunktur, die ich eben bereits angesprochen habe, mit Direktvermarktung, Default-Switch-Verträgen und dem Portfoliohandel im konventionellen Bereich. Die 120 Millionen Euro, die Sie für das erste Halbjahr 2024 sehen, wären, wenn man das letzte Halbjahr, das erste Halbjahr 2023 ausblendet, im mehrjährigen Vergleich vielmehr ein gutes Halbjahresergebnis für das Segment Kundenlösung. Wenn ich dann in die neuen Energien weiterspringe, also insbesondere das Umweltgeschäft in Deutschland und UK, die Wind- und PV-Asset-Seite und die Projektentwicklung, dann sehen wir im Adjusted EBIT einen Rückgang, der aus der im Kern aus der Projektentwicklung als ein wesentliches Argument kommt. Hier schlägt sich das nieder, was ich eben auf der Gesamtkonzernebene auch gesagt habe. Hier vergleichen wir ein gutes erstes Halbjahr der Projektentwicklung in 2023 mit einem mäßigen ersten Halbjahr 2023. Das sieht man dann auch hier. Und der zweite Effekt kommt aus niedrigeren Strompreisen im Umweltgeschäft im ersten Halbjahr mit Schwerpunkt auf unseren Anlagen im Vereinigten Königreich. Auf der Investitionsseite, der neue Energien und das nächste Berichtssegment Erzeugung und Infrastruktur sind ja unsere Investitionsschwerpunkte, sieht man in etwa dasselbe Niveau wie im letzten Jahr. Von den 61 Millionen entfallen 36 Millionen auf den Bereich Wachstum, 25 Millionen auf den Bereich Bestand. Die größten Investitionsprojekte sind die weitere Vergrünung des Wärmeangebots in Mannheim, die Phosphor-Recycling-Anlage, die ich eben schon angesprochen habe, und Anfangsinvestitionen für die beiden Windparks im nördlichen Sauerland, die ich eben auch schon thematisiert habe. Kommt man dann zum Berichtssegment Erzeugung und Infrastruktur, sieht man ein besseres Adjusted EBIT als im Vorjahr. Das liegt im Wesentlichen an einem höheren Rohertrag im Strom und in der Wärme. Und wenn ich beides nenne, dann liegt das eben nicht an der Preisentwicklung, sondern an der Anlagenverfügbarkeit, die im letzten Jahr schwach war, insbesondere bei unserem Anteil am Großkraftwerk in Mannheim. Das hat sich deutlich verbessert. Das sieht man dann auch in den Ergebnissen. Ein kleinerer Teil entfällt auf bessere Netzergebnisse zu Beginn der neuen Regulierungsperiode. Hier sind auch die Investitionen bedeutsam. Klar, Anlagen, starkes Berichtssegment. Von den 67 Millionen entfallen 31 Millionen Euro auf Wachstum, 36 Millionen Euro auf Bestand. Das verwundert hier nicht, weil in diesem Segment ja die Netze auch abgebildet sind. Insoweit sind eben auch die größten Investitionsprojekte die andauernde Instandhaltung und Erneuerung unserer Verteilnetze, und zwar sowohl auf der Strom- wie auf der Wärme- wie auf der Gas- und auf der Wasserseite, und die abschließenden Investitionen für die Flusswärmepumpe hier in Mannheim, die wir im Oktober in Betrieb genommen haben und für die die restlichen Investitionen im ersten Halbjahr 2024 angefallen sind. Kommen wir zur Überleitung vom Unbereinigten auf das Adjusted EBIT. Die wichtige Aussage vorab, seit vielen, vielen Jahren unverändert, halten wir an den wenigen Bereinigungselementen fest, einmal an den Bewertungseffekten aus Finanzderivaten und aus den Zinserträgen aus Finanzierungsleasing. Letztere machen 2 Millionen Euro aus. Die Begründung ist immer gleich, Finanzierungsleasing, Contracting in Projekten gehört für uns zum operativen Geschäft, deswegen rechnen wir das hier dem operativen Ergebnis zu. Was die Bewertungseffekte aus Finanzderivaten angeht, wissen Sie alle, dass die Marktwerte weder Ergebnis noch liquiditätswirksam und damit auch nicht steuerungsrelevant sind. Sie sind aber nach IFRS 9 im Konzernabschluss abzubilden und führen, je mehr Absicherungsgeschäfte ein Unternehmen hat und je stärker sich die Marktpreise bewegen, dann auch zu temporär höheren Positionen. Für die Steuerung des Konzerns, ich habe gesagt, sie sind nicht steuerungsrelevant. Man könnte auch sagen, sie würden eher zu Fehlsteuerungen führen. Bereinigen wir diese Effekte. In der G&V wurden im ersten Halbjahr deshalb 65 Millionen Euro addiert, wohingegen wir im Vorjahr 361 Millionen Euro subtrahiert hatten. Da die Marktpreise deutlich gesunken sind, sieht man das dann auch in der Bilanz, die sich die Marktpreise dann auf einem höheren, auf einem teils erhöhten Niveau dann stabilisiert haben, erhöht gegenüber dem Vorkrisenzeitraum, aber natürlich aus der Krisenphase selber deutlich zurückgekommen sind. Ich hatte auf der Analystenkonferenz im Dezember schon gesagt, dass wir diese Entwicklung. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind alle noch da. Wir sind jedenfalls jetzt auch wieder da. Ich hoffe, die technischen Probleme sind beseitigt. Wir waren bei der Überleitungsrechnung für das erste Halbjahr 2024. Und ich hatte eigentlich abgeschlossen damit, dass wir das Zurückkommen der Marktpreise unter Steuerungsgesichtspunkten und auch unter bilanziellen Auswirkungsgesichtspunkten begrüßen, weil damit Fundamentaldaten wieder mehr in den Vordergrund treten. Ich würde nochmal fortsetzen mit Chart 17, dem bereinigten Periodenüberschuss nach Fremdanteilen. Wir kommen ja von einem operativen Ergebnis von 299 zu einem EBT, also dem Ergebnis vor Steuern von 291. Das Finanzergebnis ist im Vorjahresvergleich leicht besser, und zwar sowohl im zahlungswirksamen wie im zahlungsunwirksamen Bereich. Insbesondere schlagen sich Zinserträge aus Geldanlagen hier positiv wider. Der Periodenüberschuss beträgt vor Fremdanteilen 198 Millionen Euro. Angesichts des geringeren operativen Ergebnisses fallen natürlich auch die Ertragssteuern niedriger aus. Und bei ungefähr gleichen Fremdanteilen kommen wir dann zu einem Periodenüberschuss nach Fremdanteilen, also dem, was den MVV-Energieaktionären zuzurechnen ist, von 149 Millionen Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 2,27 Euro entspricht. Wenn man dann mit den Zahlungsströmen fortsetzt, also der Sicht auf den Cashflow, dann ist der Ausgangspunkt gegenüber dem Vorjahr, das natürlich deutlich niedrigere unbereinigte Ergebnis, also der Periodenüberschuss vor Steuern in Höhe von 432 Millionen Euro gegenüber 860 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Bereinigung der insbesondere IFRS 9 Bewertungseffekte ergibt sich daraus ein Cashflow vor Working Capital und Steuern von 423 Millionen Euro, der im Vorjahr 529 Millionen Euro betragen hatte. Hin zum Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist der dominierende Abzugsposten die Auszahlung von uns hinterlegten Margins in Höhe von 250 Millionen Euro, während ja das Vorjahr davon geprägt worden ist, dass Margin bei uns hinterlegt worden sind, die wir dann zurückgeführt haben. Mit diesen Margins beträgt der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus 99 Millionen Euro, liegt damit um 872 Millionen Euro über dem Vorjahr, bei dem in dem der Cashflows der laufenden Geschäftstätigkeit eben mit den Margins minus 971 Millionen Euro betragen hatte. Positiv haben sich auf den Cashflows der laufenden Geschäftstätigkeit insbesondere ausgewirkt die Zahlungsmittelzuflüsse aus dem Projektentwicklungsgeschäft im Teilkonzern Juwi und das Auslaufen von Geldanlagen, die zu den flüssigen Mitteln umgegliedert wurden. Wenn ich den Cashflow um Margins bereinige, also den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, dann liegt er bei positiven 152 Millionen Euro. Wenn wir dann auf zwei wesentliche Finanzierungsparameter auf Chart 19 schauen, dann wachsen unsere Nettofinanzschulden leicht. Sie wachsen um 120 Millionen Euro. Deshalb nur leicht, weil wir die restlichen Informationen auf eigenem Cashflow und dem Finanzmittelbestand selbst finanzieren. Unsere bereinigte EK-Quote beträgt 40% und wir sehen damit vor dem Hintergrund der Ergebnisentwicklung und der robusten Kapital- und Liquiditätsstruktur wirklich eine sehr gute Finanzbasis, um unsere Investitionen, die wir ja, wie Sie aus der Dezember-Sitzung oder der Dezember-Analystenkonferenz wissen, die wir in der Prognose ja als deutlich steigend beschrieben haben, dass wir diese auch ausgewogen und stabil finanzieren können. Dabei bleiben wir auch zukünftig konservativ, finanzieren fristenkongruent langfristig, sodass sich insbesondere höhere Zinsniveaus in den laufenden Finanzierungen nicht auswirken, sondern nur neue Finanzierungen betreffen wird. Damit käme ich auch zum letzten operativen Kapitel meines Vortrags, nämlich dem Ausblick der Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die Sie zusammengefasst auf Chart 21 der Präsentation sehen. Kernaussage hatte ich ja zu Beginn der heutigen Analystenkonferenz bereits gemacht. Wir bestätigen die ursprüngliche Prognose, die wir für das Geschäftsjahr 2024 zu dessen Beginn gemacht haben, also ein operatives Adjusted EBIT für das Volljahr, das um plus minus 10% um 400 Millionen Euro schwankt, also eine Breite von 360 bis 440 Millionen Euro aus heutiger Sicht erreichen wird. Bedingt durch unser Geschäftsmodell oder vielleicht sollte ich besser sagen, unsere unterschiedlichen Geschäftsmodelle ist die Ergebnisentwicklung von MVV auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres von vielen Faktoren abhängig, insbesondere von den Großhandelspreisen an den Energiemärkten, den Witterungs- und Windverhältnissen, den Abfall- und Biomassepreisen, den Beschaffungskosten für Brennstoffe und CO2-Zertifikate, der Verfügbarkeit unserer Anlagen sowie der Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds. Und gerade dieses Geschäftsjahr ist zudem ein Beleg dafür, dass insbesondere das Entwicklungsgeschäft für PV- und Windprojekte eben generell einer natürlichen Volatilität unterliegt. Bei dieser Prognose, meine Damen und Herren, unterstellen wir nicht, dass es eine Krisensituation, dass es einen Systembruch gibt, sondern dass sich die Märkte geordnet weiterentwickeln. Wenn man dann auf die drei von mir genannten Berichtssegmente in einem größeren Detail schaut, dann erwarten wir für das Berichtssegment Kundenlösung, dass das Adjusted EBIT deutlich unter dem außerordentlichen Ergebnis des Vorjahres liegt. Ich habe das eben ja auch begründet, das wird sich im zweiten Halbjahr 2024 nicht ändern. Der Rückgang wird jedoch etwas weniger stark ausfallen, als wir ursprünglich erwartet haben und kann damit die weitere Entwicklung im Berichtssegment Neue Energien teilweise kompensieren. Denn hier rechnen wir aufgrund der Preisentwicklung, insbesondere bei Strom in Deutschland, damit, dass das Adjusted EBIT gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgehen wird. Das trifft uns wie auch alle anderen Energieunternehmen gleichermaßen. Zwar erwarten wir, ich habe das eben ja angedeutet, im weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahres positive Ergebnisbeiträge aus dem Projektentwicklungsgeschäft, also gutes zweites Halbjahr als Stichwort. Diese werden jedoch die rückläufigen Ergebnisse im Umweltgeschäft preisbedingt, strompreisbedingt nicht ausgleichen können. Dagegen gehen wir in unserem Berichtssegment erzeugende Infrastruktur von einem deutlichen Ergebnisanstieg aus. Und das bedeutet in der Summe über den Konzern und die Geschäftsfelder hinweg, dass die Entwicklung, die ich Ihnen eben zum Halbjahr 1 beschrieben habe, im Grunde auch kennzeichnend prägend für das Halbjahr 2 ist, mit etwas Verschiebungen in den einzelnen Segmenten. In Summe sind wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf Klimaschutz sowie unseren sich ergänzenden und gegenseitig stärkenden Geschäftsmodellen damit auch in einem herausfordernden Marktumfeld, und das ist das Marktumfeld nach wie vor gut aufgestellt, um weiterhin nachhaltig und profitabel wachsen zu können. Meine Damen und Herren, wenn Sie mir dann abschließend eine persönliche Bemerkung gestatten, wir haben ja am Montag Nachmittag bekannt gegeben, dass ich zum Jahresende mein Amt abgeben werde. Ich habe dazu in der am Montag stattfindenden Aufsichtsratssitzung eine entsprechende Erklärung abgegeben. Ich bin dann 16 Jahre Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG, seit dem 1. Januar 2009 bis dann zum Jahresende 2024. Das ist individuell betrachtet eine lange Zeit, gilt aber auch, und das werden Sie besser im Blick haben als ich, im Drittvergleich mit anderen Vorstandsvorsitzenden börsennotierter Unternehmen. Ich glaube, wir waren in den letzten Jahren nicht ganz unerfolgreich. Wir haben das Unternehmen schrittweise gemeinsam Schritt für Schritt umgebaut, ausgerichtet auf die grüne Transformation rund um das Mannheimer Modell, haben heute eine klare Strategie, die sich so zusammenfassen lässt, dass wir Klimaschutz unternehmerisch erfolgreich umsetzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass deshalb jetzt ein guter Zeitpunkt ist, nach 16 Jahren den Staffelstab dann auch aktiv weiterzugeben. Das will ich ausdrücklich unterstützen und ermöglichen mit meinem Schritt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am vergangenen Montag dafür die ersten prozessualen Weichen gestellt. Lassen Sie mich bei der kurzen Aussage belassen, weil damit tatsächlich alles Relevante gesagt ist. Alles andere, was um diese Vorgänge herum Geheimnis und gerüchtet wird, meine Damen und Herren, ist Glaskugellesen. Daran will ich mich selbst nicht beteiligen. Allzumal deshalb nicht, weil ja bis dahin noch 8 Monate sind und ich in den 8 Monaten weiter in voller Funktion und mit voller Kraft in dieser Funktion, in der ich heute bin, arbeiten werde. Haben Sie vielen Dank.